Wir haben heute wieder die Gelegenheit, einen herrlichen Abschnitt miteinander aus dem Markus-Evangelium anzuschauen. Wieder einen besonderen Abschnitt, einen wunderbaren Abschnitt, einen langen Abschnitt, der steht in Markus Kapitel 9, die Verse 14 bis 29. Es sind einige Verse und es ist einiges in ihnen Herrliches offenbart uns gegenüber. Wir wollen diesen Text lesen und dann würde ich sehr gerne beten, um Vollmacht und Kraft bitten und dann wollen wir uns diesem Text zuwenden und ihn auslegen und miteinander hören, was das Wort Gottes zu uns sagt. Lass uns lesen, Markus Kapitel 9, ab Vers 14. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und die Schriftgelehrten mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunten sie sehr. Und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat, und wo ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden. Und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sage deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er beantwortete ihnen und spricht, ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte ihn sogleich und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass es ihm so geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an, und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas tun kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus spricht zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammengelaufen, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als sie in ein Haus gegangen waren, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nicht ausfahren als nur durch Gebet. Ich möchte beten, stehen wir noch einmal gemeinsam dazu auf. Auch für dieses Wort will ich dir danken, für diesen herrlichen Abschnitt des Evangeliums, Jesus, deiner selbst, in diesem Markus-Evangelium, in unserer Bibel, in deinem Wort, das du uns gegeben hast. Ich preise dich dafür. Danke, dass wir es lesen können. Danke, dass wir darüber nachdenken, betrachten. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, Herr, dass du uns dadurch offenbarst und das lehrst, was du dadurch auch damals den Jüngern gelehrt hast. Dass wir es heute verstehen und dass wir heute das annehmen und glauben hast, was du durch diesen Text zu uns zu sagen hast. Herr, ich weiß, dass der Teufel, dass der Satan alles daran setzt, dass wir nicht erkennen, das Angesicht Gottes, die Herrlichkeit Gottes in deinem Angesicht, dass wir nicht sehen, dass du von Gott gesandt bist und dass du der wahre, lebendige Sohn bist, der von Ewigkeit beim Vater war, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der den Sieg vollbracht hat. Damit wir nicht begreifen, welches Werk du getan hast und welche Auswirkungen es hat. Der bei den Menschen, die ihre Augen verschließt, der bei den Menschen ihre Ohren verschließt, ihren Mund verschließt, der die Menschen in die Finsternis hineinführt und sie darin versucht zu halten. Und doch danke ich dir, Herr, dass du sprichst und das Schöpfungswort und da, wo Finsternis ist, Licht scheint hinein, dass du aus der Finsternis ins Licht führst. Ich danke dir für dieses herrliche Evangelium und ich bitte dich, Herr, dass du uns auch in diesem Text und durch diesen Text diese großartige, herrliche Wahrheit offenbarst. Danke, dass du das tust, Jesus, in deinem Namen. Amen. Ich möchte diesen Text heute in drei Schritten betrachten. Zu einem möchte ich euch diesen Text ganz kurz in den Zusammenhang, in den Kontext des übrigen Gesagten einordnen, wobei ich da mehr euch zeigen möchte, was dann noch kommt und wie das Ganze, was hier wir gelesen haben, wie das in dem Zusammenhang passt, was noch kommen soll in dem Markus-Evangelium und nur ganz kurz, was vorher passiert ist. Also wie passt das Ganze oder dieses Ereignis in den Zusammenhang, was will uns das Markus-Evangelium in den nächsten Abschnitten, in den nächsten Kapiteln uns offenbaren? Das ist das Erste. Dann wollte ich mit euch ganz kurz die Geschichte anschauen. Was steht da eigentlich? Was passiert da? Und wir gehen einmal durch die Geschichte und versuchen wahrzunehmen, was uns das Wort Gottes hier berichtet und was das für ein Ereignis ist. Und wenn wir das einigermaßen eingeordnet haben und verstanden haben, was da passiert ist, möchte ich im dritten Zuge mit euch darüber nachdenken, welche geistliche Wahrheit wird uns hier vermittelt? Was ist die eigentliche Botschaft von diesem Abschnitt? Was gilt es zu erkennen? Was gilt es zum Glauben? Was gilt es zu behalten? Also in diesen drei Kreisen möchte ich diesen Text betrachten. Kontext, die Geschichte und die geistliche Wahrheit, die dahinter steckt. Zuerst lass uns diesen Zusammenhang ganz kurz vor Augen führen, um was geht es hier eigentlich. Schon ein, zwei, drei Sonntage her, an dem wir diesen Abschnitt, den herrlichsten und den zentralen Abschnitt betrachtet haben, die drei Jünger waren mit dem Jesus auf einem Berg und Jesus wurde verklärt und sie hörten die Stimme Gottes, dieses mein lieber Sohn, auf ihn hört. Darum geht es, das ist der unmittelbare Zusammenhang. Es geht darum, dass der Vater selbst gesagt hat, auf Jesus sollt ihr hören. Und das Erste, was die Jünger lernen mussten und hören mussten, ist auf dem Weg von diesem Berg, Jesus erklärt ihnen, wie man die Schrift versteht, wie man das Alte Testament versteht, wie man die Weissagungen und die Prophezeiungen versteht von seinem Kommen und von dem, was Gott eigentlich tun möchte. Die erste Lektion, die sie bekommen, ist, Jesus lehrt und Jesus unterweist sie. Und das müssen sie hören. In welcher Art und Weise müssen sie die Schrift lesen? In diesem Zusammenhang erklärte ihn die wahre Bedeutung von Elia, was es bedeutet, dass Elia kommt, weil darüber ein großes Unverständnis war, über die Prophetie, über den Elia vor dem Kommen Christi. Jetzt folgt ein Abschnitt, der uns wie eine Klammer, eine Wahrheit offenbart, nämlich was muss jetzt von Jesus gelernt werden. Und Jesus lehrt die Jünger jetzt ein Jahr lang und Markus gibt uns in gewisser Weise eine Zusammenfassung. Er sucht einige oder bringt einige Beispiele zusammen, nicht alle, aber einige Beispiele in zwei Kapiteln, Kapitel 9 und Kapitel 10, fasst Markus zusammen, was Jesus in diesem einem Jahr seine Jünger lehrte, was sie auf ihn oder ja, was bedeutet, sie sollen auf ihn hören? Was sollten sie hören? Und jetzt kommt ein Abschnitt nach dem anderen, eine Lehre nach dem anderen, die uns deutlich macht, worauf mussten sie hören. Doch bevor sie hören, geschieht dieses Ereignis, das ich gerade euch vorgelesen habe. Es findet eine Austreibung, eine Dämonenaustreibung statt, einen unreinen Geistes. Und die Botschaft von diesem Abschnitt ist, was den Glauben betrifft. Jesus sagt, wer glaubt, ihm sind alle Dinge möglich. Der Unglaube der Jünger, die Bitte des Vaters, hilf mir meinem Unglauben. Und das Thema ist Glaube. Und dann beginnt Jesus und spricht nochmal über die Leidenankündigung. Dann redet er über Hochmut und Demut. Er spricht dann Umgang mit den Kleinen am Glauben, die Jesus gehören. Er lehrt sie über Ehe und Ehescheidung. Er spricht mit ihnen, wie man in das Reich Gottes hineinkommt, über die Kinder des Reiches Gottes und dann gibt er ihnen wieder eine Leidensankündigung. Dann spricht er über die wahre Größe im Reich, wer ist der Größte im Reich und schließt den ganzen diese Lehreinheit, was sie alles hören, wieder mit einer Heilung beziehungsweise wieder mit einem Abschnitt über den Glauben. Schaut mal mit mir in Kapitel 10, ab Vers 26. Kapitel 10, Abvers 26, finden wir wieder eine Heilung und hier wird nicht jetzt und die Heilung findet an einem Blinden statt. Und um was geht es da? Schaut mal Kapitel 10, Vers 51 und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Diese beiden Wunder, und das sind nur zwei Wunder, in diesem Abschnitt, der jetzt folgt, berichten über den Glauben. Also Jesus oder der Vater sagt den Jüngern, auf ihn sollt ihr hören. Und dann kommt eine große Lektion, was sie alles von Jesus hören sollten. Und Jesus lehrt sie, das sollen sie hören. Und diese Lektion der Lehre wird eingeklammert durch zwei Wunder. Und zwar beide Wunder, in denen es darum geht, was bedeutet es zu glauben. Und das ist so der große Abschnitt, der jetzt kommt. Der ist eingeklammert zwischen die Lehre ist eingeklammert zwischen den zwei Aussagen über den Glauben. Um was geht es eigentlich? Das, was Jesus sagt, müssen wir glauben. Es gilt zu glauben, das, was Jesus sagt. Und dieser Glaube wird dann definiert und erklärt. Und dann kommt weitere 6 Kapitel lang, oder ich will es so sagen, das eine Jahr lang fasst Markus in 2 Kapitel, Kapitel 9 und 10, das ganze Jahr. Und 6 Kapitel widmet er für eine Woche. Ab Kapitel 11 zieht Jesus nach Jerusalem ein und da beschreibt er alles, was Jesus in einer Woche da getan hat, um dich und mich zu erlösen. Also 6 Kapitel für eine ganze Woche, 2 Kapitel für ein Jahr. So, das ist, was uns folgt und das ist unser Zusammenhang, das ist unser Kontext. Das heißt, wir beginnen hier mit der Lehre. Wir müssen etwas glauben, was Glaube ausmacht. Was müssen wir hören, was müssen wir auf Jesus hören und was müssen wir eigentlich glauben? Und es endet dann mit einem weiteren Aufruf des Glaubens. Und nachdem dieser Aufruf stattfindet, erklärt Markus jetzt nun den Schwerpunkt von allem. Er kommt sozusagen zum Höhepunkt von seinem Evangelium und erzählt uns, was Jesus für uns getan hat. Und er beschreibt diese Leidenswoche und diese Leidens-Passionswoche Jesu Christi auf den Höhepunkt seines Sterbens, seiner Auferstehung und seines Sieges. So, das ist etwas, also was uns erwartet. 2 Kapitel lang die Lehre Jesu und nochmal 6 Kapitel lang Betrachtung einer Woche. Sehr, sehr intensiv. Ich möchte euch noch auf ein, zwei Sachen erinnern, die vorher passiert sind. Es ist, ich habe euch schon kurz darauf hingewiesen, dass als Jesus seinen Dienst begann und Markus begann, das Markus-Evangelium zu schreiben durch den Heiligen Geist, hat der Vater bezeugt und bekundet, das ist mein lieber Sohn. Die ersten 8 Kapitel ging es um die Person Jesu und das Zeugnis des Vaters von Anfang an, das ist mein lieber Sohn. Und das Erste, was Jesus dann tat, in Kapitel 1, er lehrte. Und als er lehrte, kam er in eine Synagoge. Und könnt ihr euch erinnern, was sofort in einer Synagoge passierte, als Jesus anfing zu lehren? Ein Dämon, ein Besessener war da. Und als er Jesus sah, manifestiert sich diese Besessenheit. Und Jesus treibt zu Beginn seines Dienstes den unreinen Geist aus. Und dann beginnt Markus zu zeigen die Vollmacht Jesu. Alle staunen über die Vollmacht der Lehre Jesu. Warum? Weil er diesen Besessenen oder diesen unreinen Geist ausgetrieben hatte. Das so beginnt die Lehre über die Person. Ab dem Kapitel 8 haben wir die Lehre über das Werk Jesu Christi. Und wie beginnt das? In der gleichen Parallele. Jesus Christus bekommt das Zeugnis, das ist mein lieber Sohn. Und dann beginnt er sie zu lehren, in dem Fall jetzt die Jünger, nicht mehr das Volk. Und was passiert als Nächstes, beziehungsweise was berichtet uns die Schrift als Nächstes? Wieder eine Austreibung von einem Dämon. Das heißt, das läuft parallel. Warum ist es so? Weil hier uns etwas dadurch gezeigt wird, wer Jesus ist und was Jesus tut. Es wird seine Vollmacht gezeigt und sein Werk gezeigt. Seine Vollmacht in seiner Person und seine Vollmacht in seinem Werk. Also dieses Ereignis ist wichtig, dass wir von Anfang an verstehen, welches Werk tut Jesus? Warum ist er eigentlich auf diese Welt gekommen? Und das berichtet uns dieser Abschnitt in Markus Kapitel 9. Auf eine Sache möchte ich nur kurz hinweisen und damit ist schon der Kontext abgearbeitet, ich hoffe nicht negativ, ist folgendes, dass das Markus-Evangelium den ersten Teil über die Person Jesu Christi mit zwei Wundern abschließt. Und zwar mit einem Wunder, das uns zeigt, dass Jesus die Ohren eines Taubstummen heilen muss. Und damit macht er deutlich, wenn er uns die Ohren nicht öffnet, können wir ihn nicht hören, können wir nicht verstehen und können auch kein Zeugnis von ihm weitergeben. Ich hoffe, ihr erinnert euch an diese Einheit. Und dann kommt ein weiteres Wunder. Und das Wunder ist welches? Jesus öffnet einem Blinden die Augen. Und die Lehre ist, wenn Jesus uns nicht die Augen öffnet, können wir es nicht sehen. Und wir haben gelernt, dass er das stufenweise macht. Dass Erkenntnis wächst und er uns mehr und mehr in das Licht seiner selbst führt. So endet sozusagen der erste Teil über die Person Jesu Christi. Jesus muss die Ohren öffnen, Jesus muss die Augen öffnen und uns zum Zeugnis befähigen, damit wir die Person Jesu erkennen, verstehen und von ihm Zeugnis geben. Und in gleicher Weise finden wir auch hier zwei Wunder im zweiten Teil. Es beginnt wie? Wiederum mit einem Wunder und Jesus identifiziert ihn als einen Staubstummen und er heilt ihn. Und am Ende, bevor er nach Jerusalem geht, heilt er noch einmal einen. Und wer war er? Ein Blinder. Das heißt, beides, sowohl die Person Jesu Christi, auch das Werk Jesu Christi, müssen wir hören können, müssen wir verstehen, sehen können, um es weiter bezeugen zu können. Und dieses Wunder muss Jesus an uns tun. Dieses Wunder muss Jesus an uns tun. Und jetzt erklärt uns die Schrift, wie kommen wir dahin? Was muss passieren, dass Jesus das wirkt, dass wir sein Werk verstehen und dass wir Anteil haben an seinem Werk? Und da nimmt uns dieses Wunder hinein. Ich hoffe, in kurzen Sätzen habe ich euch da ein bisschen in den Zusammenhang, in den Kontext, so den genannten, so berühmten Kontext des Markus-Evangeliums hineingenommen, um was geht es eigentlich in dieser Begebenheit. Wir haben hier ein sehr wichtiges Ereignis, das uns lehrt, was brauchen wir und wie kommen wir dahin, Anteil an dem Werk Jesu Christi zu haben. Hat was mit dem Glauben zu tun und hat was mit dem zu tun, was Jesus da eigentlich also tut. Gucken wir uns die Geschichte mit an. Also den ersten Punkt haben wir, der Zusammenhang. Jetzt das zweite, die Geschichte. Einige Verse, ein spannendes Ereignis, wirft viele Fragen auf. Und ich möchte mit euch durchgehen und einfach erstmal wahrnehmen, was steht da. Und im zweiten Versuch, die geistliche Wahrheit zu sagen und versuchen zu deuten, was damit uns gesagt werden soll. Einen größeren Höhenunterschied kann es nicht geben, wie den die Jünger hier gerade erlebt haben. Gerade in Kapitel 9, ab Vers 2, nimmt Jesus drei auf den Berg. Und könnt ihr euch vorstellen, in der Zeit, während die drei auf dem Berg waren und den verklärten Jesus gesehen haben, herrliche Dinge erlebt haben, haben die anderen neun, sind es neun, oder? 12 minus 3, ja, sind die anderen neun, die waren am Fuß des Berges, die waren im Tal. Und was haben die da erlebt? Größeren Unterschied kann es nicht geben. Die einen in der Gegenwart Gottes, die sagen, wir bleiben hier, hier ist so schön, hier ist so herrlich, Mose da, Elia da, Jesus, alle verklärt, es gibt keinen schöneren Ort. Und das war ein Privileg, oder? Und die anderen neun, die waren im Tal, die haben von dem nichts gesehen, die haben von dem nichts gehört. Und was haben sie erlebt? Alles andere als schön, sie wollten da weg, Streit, Angriffe, Unfähigkeit, Schwachheit, Dämonen. Das zeigt uns den Unterschied. In einem Kontrast zeigt es uns den Unterschied, was bedeutet, am Berg Zion zu sein, bei Gott zu sein, beim Herrn zu sein, in der Verklärung, in der Herrlichkeit zu sein. Und was ist das, in dieser Welt zu sein? Himmel und Erde werden uns in zwei Ereignissen nebeneinander gestellt. Und wir merken diese Zerrissenheit, wir merken diesen Unterschied, wir merken die Spannung, die sich da sofort ergibt. Jetzt kommen die Jünger, die ganz erfüllt, ganz verklärt, ganz begeistert, haben eine tolle Lektion erlebt. Jetzt nahen sie in dem Tal, sie kommen ins Tal hinein und sie sehen die Jünger, sie gehen zu ihnen, aber die sind nicht mehr allein. Viele Menschen um sie herum, großes Volk hat sich versammelt. Und da, wo die Jünger sind und da, wo großes Volk ist, wer ist auch immer da? Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Feinde. Und glaubt mir, sie haben die Gelegenheit genutzt. Jetzt haben sie endlich die Jünger mal ohne Jesus. Sonst hat Jesus sie immer beschützt, gell? Und wenn was war, hat Jesus ihnen eine gute Antwort gegeben. Wenn was war, hat Jesus ihnen zurechtgewiesen. In dem Fall ist Jesus nicht da. Sie sind allein, die Armen. Und in dem Alleinsein nutzen die Schriftgelehrten, die Pharisäer die Gelegenheit und nutzen nicht nur die Gelegenheit, dass Jesus nicht da ist, sie nutzen die Gelegenheit, als der Vater kommt, ein Vater kommt und seinen Sohn zu Jesus bringt. Eigentlich wollte er ihn zu Jesus bringen, aber Jesus ist nicht da. Also sagt, okay, Jesus ist nicht da, aber seine Jünger sind da, also macht bitte das, was Jesus machen würde, bitte heilt ihn. Und sie können es nicht. Interessant, oder? Vor kurzem konnten sie es noch. Gar nicht lange her hat er sie ausgesandt, 2 und 2, und hat ihnen Vollmacht gegeben über die unreinen Geister. Und das heißt, und sie trieben viele Dämonen aus. Ich vermute, als dann der Vater kam und sagt, hier, treib mal aus, da haben sie die Ärmel hochgekrempelt. Okay, noch einmal. Machen wir. Und es funktioniert nicht. Und alles, was sie vorher taten und alles, was sie versucht haben, es funktioniert nicht. Und da greifen die Schriftgelehrten, Pharisäer die Gelegenheit und sagen, aha, jetzt haben wir euch. Und sie beginnen zu streiten, das Volk steht herum. Und die Jünger sind blamiert. Die sind da und sie versuchen sich zu rechtfertigen. Sie versuchen es zu erklären. Die beginnen dann zu streiten und die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie nutzen die Gelegenheit und sagen, ja, wo ist euer Jesus? Ja, wieso könnt ihr das jetzt nicht? Ist die Kraft weg? War sie überhaupt da? In welcher Kraft wollt ihr es tun? Und ihr könnt euch vorstellen, sie waren sehr raffiniert und sehr gerissen. Und könnt ihr euch vorstellen, wie es den Jüngern auf der Erde ging und wie es den Jüngern auf dem Berg ging? Die Jünger auf der Erde wurden angegriffen. Sie wurden in Frage gestellt. Sie wurden blamiert vor dem Volk. Die Schriftgelehrten haben alles daran gesetzt, dass das Volk merkt, das sind gar nicht die, von denen sie behaupten, dass sie sind. Während die anderen drei die Lehre Jesu bekommen, die Lehre des Vaters bekommen, die Lehre von Mose und Elia bekommen, sind die anderen konfrontiert auf der Erde und wissen nicht, wie es ihnen geschieht, sind bloßgestellt. So peinlich. Als Jesus zu ihnen kommt und ihnen entgegenkommt, dann sind sie so überrascht. Jesus ist doch da. Alle sind überrascht. Manche meinen, es heißt, und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunten sie sehr. Manche Ausleger glauben, weil er noch ein bisschen abstrahlte. Weil noch etwas Glanz in seinem Gesicht war von der Herrlichkeit vom Berg. Nee, liebe Geschwister, denn Jesus hat all das wieder abgelegt. Warum? Denn er hat gesagt, niemand soll es davon wissen. Über was waren sie erstaunt, dass er auf einmal da ist? Könnt ihr euch vorstellen, in diesem ganzen Kampf, in dieser Auseinandersetzung, in das Alleinsein, auf einmal taucht Jesus auf. Die sind erstaunt, er ist doch da. Und alle sind erstaunt doch da. Ich glaube, die meisten, die erstaunt waren, waren die Schriftgelehrten Pharisäer. Die wollten nicht, dass er da ist. Aber er ist da und sie rennen zu ihm. Und er fragt sie. Er fragt sie, worüber streitet ihr euch eigentlich? Wen fragt er? Seine Jünger. Warum streitet ihr euch? Um was geht es eigentlich? Wo ist das Problem hier? Und wisst ihr was? Wer antwortet? Nicht die Jünger. Sie sagen nichts. Warum nicht? Ist unangenehm. Ja, da müssen sie erklären, welchen Disput sie gerade mit den Schriftgelehrten Pharisäern geführt haben. Sie müssen erklären, dass eigentlich gerade sie diesem Mann nicht helfen konnten. Sie müssen erklären, dass sie den Dämon nicht austreiben konnten. Das bringt sie in Erklärungsnot. Warum waren sie nicht in der Lage? Später, wenn sie dann allein waren, dann haben sie sich getraut, Jesus, jetzt musst du uns mal sagen, warum hat es nicht geklappt? Aber jetzt vor der Volksmenge standen sie da. Es ist peinlich. Sie wurden blamiert. Von den Schriftgelehrten bloßgestellt. Und sie stehen da, machtlos, kraftlos, hilflos, bloßgestellt. Stehen sie da und Jesus sagt, und um was geht es hier eigentlich? Und keiner traut sich etwas zu sagen. Normalerweise, wer würde jetzt reden? Petrus. Warum redet er nicht? Petrus ist froh, ich war diesmal nicht dabei. Der schweigt auch. Der stand auch bei Jesus und sagt, und sagt man, was ist los? Oh, wer hat dir gerade den erzählt, was der alles gerade gesehen haben, gell? Muss schweigen. So, stehen da, aber was passiert? Ein Mann kommt aus der Menge. Aus der Menge tritt einer heraus, nicht die Jünger antworten, nicht die Schriftgelehrten antworten. Die sind jetzt still, die staunen, oh nein, Jesus ist da. Da ein Mann antwortet und der kommt und sagt, und einer aus der Volksmenge antwortet dem Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, wichtig, nicht zu den Jüngern. Ich habe ihn eigentlich zu dir gebracht. Ich wollte, dass er zu dir kommt. Das ist gut, gell? Aber das Problem war, du warst nicht da. Also bin ich zu den Jüngern gegangen, zu deinen Jüngern. Und dann gesagt, mach das bitte. Ich habe gesagt, sie sollen es tun. Sie sollen austreiben. Möchten sie es tun? Und dann sagt er, das ganze Problem, wo war die Diskussion? Sie konnten es nicht. Sie waren nicht in der Lage. Und dann ging die Diskussion los. Von ihm. Wieso könnt ihr es nicht? Seid ihr nicht die Jünger von Jesus? Habt ihr nicht seine Macht? Habt ihr nicht seine Vollmacht? Was ist das für ein Glaube? Keine Ahnung. Er hat sie in Frage gestellt. Die schriftgelehrten Pharisäer kriegen es mit, haben die Gelegenheit, haben sie sofort angefangen, in Frage zu stellen. Das ist die Spannung. Das Volk steht daneben und guckt zu diesem Schauspiel. Schaut mal, was Jesus antwortet. Er aber antwortete ihnen und spricht. Wem antwortet er hier? Nicht nur den Jüngern. Er antwortet den Jüngern, er antwortet den Vater, er antwortet der Volksmenge, er antwortet den Schriftgelehrten. Jesus sagt, er antwortete und spricht, ungläubiges Geschlecht. Ungläubiges Geschlecht. Also wir können sagen, eine ungläubige Generation. Die ganze Generation, alle Menschen, ungläubig. Das heißt, und wir werden jetzt in das Thema hineingeführt, in das Problem hineingeführt. Warum? Warum streiten sie hier? Warum können sie nicht antworten? Verstehen sie nicht? Weil niemand von denen, die da sind, weder die Schriftgelehrten, noch die Volksmenge, noch die Jünger, noch der Vater, haben Glauben. Und zwar welchen Glauben? Jetzt wird es gleich deutlich. Wo ist dieser Unglaube? Wo ist dieser Unglaube? Es ist wirklich, ich denke, es ist eine Szene, die mich sehr bewegt, wenn ich das lese und mich sehr zum Nachdenken bringt. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus sagt, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Da klingt eine große Enttäuschung, oder? Darf ich so formulieren? Jesus sagt, ich bin müde. Warum ist er müde? Warum ist er so enttäuscht? Wie viele Zeichen hat er getan? Wie oft hat er seine Vollmacht bewiesen? Wie oft hat er die Jünger gelehrt und ihnen gesagt, was sie zu tun haben und nicht? Jesus sagt, ich bin müde. Das Problem ist, ihr seid ein ungläubiges Geschlecht. Ihr könnt nicht glauben. Wir haben vorher das Problem gehabt, dass die Jünger und die Volksmenge Jesus nicht erkennen konnten, richtig? Und er sagt, wieso seht ihr nicht, wieso hört ihr nicht? Versteht ihr nicht die Zeichen, versteht ihr nicht die Wunder? Hört ihr nicht meine Rede? Und wir haben gelernt, sie können es nicht. Jetzt geht Jesus weiter und sagt, was ist das Problem? Warum können sie nicht sehen? Warum können sie nicht hören? Was fehlt ihnen? Was ist bei ihnen los? Es ist ein ungläubiges Geschlecht. Sie sind nicht in der Lage zu glauben. Aber auf den Glauben kommt es an. Es kommt auf den Glauben an. Und Jesus sagt, ihr seid ein Geschlecht, das nicht in der Lage ist zu glauben. Und jetzt ist interessant, ich möchte auf etwas euch aufmerksam machen. Er sagt, wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Ich meine, es ist nicht nur so, oh, ich habe die Punkt, Punkt, Punkt voll. Ich will nicht mehr. Das ist nicht, was Jesus sagt. Es ist in dieser Weise, wie bei den Propheten, die Aussprüche Gottes haben, ihr habt mich ermüdet. Wie oft, Maleachi, Jesaja, und ihr fragt mich, ja, womit haben wir dich ermüdet? Und dann sagt Gott, soll ich euch erzählen, womit ihr mich ermüdet? Wie oft rede ich, wie oft sage ich, wie oft tue ich, wie oft segne ich, wie oft bewahre ich, wie oft schenke ich, wie oft offenbare ich mich euch? Und warum glaubt ihr mir nicht? Ein Wunder nach dem anderen. Und ihr, nach 3 Tagen, zweifelt ihr schon wieder? Wisst ihr, in gleicher Weise ist das, was Jesus sagt. Ich bin müde, ihr ermüdet mich. Warum? Darf ich euch sagen, ich bin für einen kurzen Moment nicht da. Und schon zweifelt ihr. Ich bin für einen Moment auf dem Berg, wie Mose, richtig? Und unten im Tal, was ging da ab? Jesus sagt, ich bin für eine kurze Zeit nicht da. Und wo ist euer Glaube? Darüber werden wir gleich in der geistlichen Lektion lernen, was dieser Text uns da eigentlich dadurch sagen möchte. Aber das ist, ich bin kurz nicht da und in der Zeit, ich bin nicht da und ihr glaubt nicht. Wenn Jesus sagt, bis wann soll ich noch bei euch bleiben? Dann sagt er in gewisser Weise, wie lange muss ich bei euch leiblich sein, dass ihr glaubt? Was macht ihr, wenn ich mal nicht da bin, leiblich? Die Jünger haben bis dahin in was gelebt? Im Schauen. Bis zu dem Höhepunkt auf dem Berg der Verklärung. Aber sie haben die Wunder gesehen. Sie haben die Austreibung erlebt. Sie haben die Speisung gegessen. Sie haben das alles erlebt und gesehen. Sie waren dabei. Sie waren Augenzeugen, sagt die Schrift. Und Jesus sagt in gewisser Weise, wie lange muss ich noch dabei bleiben, so immer bei euch sein, dass ihr dann glaubt? Das heißt, muss ich immer da sein, Solange ich da bin, glaubt ihr. Bin ich nicht da, glaubt ihr nicht mehr? Wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Wie lange muss Jesus bei uns bleiben, sichtbar, bis wir dann aus dem Sichtbaren in das Unsichtbare hineinkommen? Ich bin schon ein bisschen zu weit an diesem Punkt, wollte ich noch nicht so viel sagen, aber lasst uns in der Geschichte kurz bleiben. Also, und dann sagt Jesus, lasst uns fortgehen, Vers 20, bringt zu mir, bringt ihn mehr. Und ich denke, das ist der Punkt und das Problem. Warum, zu wem muss man Kranke bringen? Zu Jüngern. Zu den Heilern. Zu den Menschen. Der Vater will ihn zu Jesus bringen. Richtig, hat er gesagt. Jesus ist nicht da. Was machen die Jünger? Dann bringt er ihn zu den Jüngern. Und was machen die Jünger? Sie versuchen es halt. Was machen die Jünger nicht? Sie ihn zu Jesus bringen. Ja, aber Jesus war doch nicht da. Das ist jetzt der Punkt. Er war doch nicht da, gell? Ja, was dann machen? Ja, dann probieren wir es halt selber. Das machen wir. Wir machen das, was wir so wissen, was wir tun müssen. Und irgendwie funktioniert es nicht. Jesus sagt, bringt ihn zu mir. Die Frage ist, wie kann man jemanden, der Hilfe braucht, zu Jesus bringen, auch wenn Jesus leiblich nicht da ist? Darf ich euch schon verraten, wie es geht? Was sagt Jesus am Ende den Jüngern? Warum konnten sie es nicht tun? Was fehlte ihnen? Oder was haben sie nicht getan? Noch nicht mal. Gebet. Wie bringen wir Menschen zu Jesus, auch wenn er sichtbar nicht da ist? Das Gebet. Das ist die Aufgabe. Hier geht es nicht, in dem Gleichnis geht es nicht, dass wir viel Glauben brauchen, um Dämonen austreiben zu können. Haben wir keinen Glauben, können wir keine Dämonen austreiben. Du bist krank, weil du nicht genug Glauben hast. Ich will glauben, hilf mir meinem Glauben. Ich kann gesund werden. Das ist nicht die Lehre dieser Stelle, das ist nicht, was Jesus sagen möchte. Bringt ihn zu mir. Zu Jesus bringen. Und dann machen sie das. Und schaut mal, was passiert. Und sie brachten ihn zu ihm, und als der Geist ihn sah, vorher bringen sie ihn zu ihm, da passiert nichts. Jetzt bringen sie zu Jesus, und jetzt sieht der Geist wen? Jesus. Jesus sieht ihn, und der Geist sieht Jesus. Jesus sieht den Menschen, sieht den Geist. Der Geist sieht Jesus, sieht den Herrn. Und als der Geist ihn sah, zerrte ihn und zu ihm zugleich. Dann auf einmal, jetzt bringen sie zu Jesus, und auf einmal passiert etwas. Jetzt beginnt der Geist all das zu tun, was er eigentlich immer tut. Jetzt merkt er, okay, jetzt wird es gefährlich. Jetzt sieht Jesus. Das waren vielleicht ein paar Meter. Und abgesehen davon, die Geister sind nicht allgegenwärtig, sind nicht allsehend, nicht allwissend. Auch der musste in die Nähe von Jesus kommen. Auch er musste zu Jesus und vor Jesus gebracht werden. Und er kommt dahin. Und in dem Moment, wo er Jesus sieht, weiß er, wer das ist. Er muss dann nicht eine Offenbarung bekommen, eine Lehre in der Hölle. Ach, das ist Jesus und das ist der Sieger. Er weiß, wer das ist. Und er zittert. Er fürchtet sich. Und wisst ihr, was er jetzt macht? Er weiß, es ist vorbei. Und was macht man? Was macht der Teufel, wenn er weiß, es ist vorbei? So viel Schaden anrichten, wie es nur geht. Und er beginnt, ihn zu zehren. Die Phänomene, die hier auftreten. Liebe Geschwister, ganz wichtig, dieser Mann ist besessen. Wenn wir das nicht wüssten, interessanterweise, der Vater wusste sogar, er hat einen Geist. Und der Vater sagt, was für ein Geist hat? Er hat einen stummen Geist. Wichtig. Und da sagt er ergreift ihn, wirft ihn zu Boden, und er schäumt und knirscht mit Zähnen und wird starr. Was wäre für die Diagnose unserer Ärzte? Ich will nicht zu viel sagen, sonst muss ich wieder lernen, korrigieren. Wir können sagen, das sind epileptische Anfälle hier. Welche ärztliche, neurotische, nein, ich sage jetzt nichts Falsches. Was auch immer im Gehirn passieren fehlt und kaputt ist. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie oft dieser Mensch und dieser Sohn auf den Boden geschmissen wurden? Wie viel Gehirnerschütterung verträgt man? Wie viel verträgt man und wie viel kann man erleiden, ohne dann kaputt zu gehen. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Kind, dieser Sohn hier, was er alles erlebt hat, das ist kein epileptischer Anfall. Es ist Besessenheit, die wir hier haben. Aber die manifestiert sich so. Das sieht so aus, der knirscht, der schäumt, der verkrampft, liegt da und sagt, hat einen epileptischen Anfall. Die Schrift sagt nicht, dass alle epileptischen Anfälle dämonisch sind. Nein. Hier sagt sie, dass das, was hier ist, nämlich dämonisch ist, das ist keine körperliche Krankheit, das ist eine geistliche Krankheit, von der hier die Rede ist. Und dann, was will der Geist? Er schmeißt ihn, könnt ihr euch vorstellen, wie es dem ging? Jetzt passiert Folgendes. Also Jesus bringt, das ist höchst interessant, was hier passiert. Also sie bringen ihn zu Jesus. Der Geist wehrt sich mit Händen und Füßen. Schmeißen auf den Welt, sich auf der Erde, schäumt. Könnt ihr euch das Bild vorstellen? Ich musste mich zwingen, nicht zu schnell zu lesen und mir einfach wirklich vorzustellen, das Szenario muss vorzustellen, was da passiert. Ich glaube, würde es bei uns passieren, wir werden schockiert. Für Monate werden wir unfähig, irgendwas zu tun. Und jetzt, was würde ich erwarten, was würde jetzt passieren? Jesus würde sagen, geh weg, gell? Austreibung. Schaut mal, was passiert, Vers 21. Und er fragte seinen Vater. Könnt ihr euch vorstellen, da ist das Szenario, der schäumt und tobt und liegt, die Besessenen, Volksmengen, und die Jünger da, alle sind schockiert und Jesus sagt, Vater, und er beginnt ein Gespräch mit ihm und fragt ihn. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass es mit ihm so ist? Wir sind zu schnell, über solche Verse drüber zu lesen, weil uns natürlich interessiert, wie treibt er ihn aus? Aber die Frage ist höchst interessant. Warum fragt er das? Wieso heilt er jetzt ihn nicht sofort? Er wendet sich an den Vater und sagt, erzähl mal. Darf ich euch sagen, wer hat hier ein Problem? Nicht nur der Sohn. Wisst ihr, wer auch noch ein Problem hat? Die Familie. Jeder Elternteil kann nachvollziehen, was es bedeutet. Könnt ihr euch vorstellen, mit so einem Kind aufzuwachsen, der von klein auf diese Besessenheit hatte? Ich lese euch gleich vor. Jesus ist volles Mitgefühl. Er weiß, hier geht es nicht nur um den Sohn, hier geht es auch um den Vater. Nicht nur der Sohn braucht Hilfe, der Vater braucht auch Hilfe. Denn dieser Mann ist am Ende. Der ist kräftemäßig am Ende. Schaut mal. Und er sagte, wie lange ist schon her? Weiß das Jesus? Natürlich weiß Jesus. Aber das ist Seelsorge. Das ist Heilen der Seele des Vaters. Das ist den Vater genauso dahin zu bringen, eine Heilung zu erleben, wie der Sohn eine Heilung erleben soll. Und dann heißt es, er aber sagte, von Kindheit an und so oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Jetzt denken wir erstmal an den Vater. Von klein auf ist das Kind so. Könnt ihr euch vorstellen, jeden Tag so zu leben? Jeden Tag hast du nur eins im Sinn, deinen Sohn davor zu bewahren, dass er Selbstmord begeht. Sobald irgendein Feuer ist, und damals gab es viele Feuer, das war die Kochstelle, sobald dieser Sohn in die Nähe von Feuer kam, rannte er ins Feuer hinein. Und was musste der Vater immer tun? Permanent davor schützen, dass er nicht in die Nähe von Feuer kommt. Könnt ihr euch das vorstellen? Sobald er Wasser gesehen hat, lief er hin, um sich zu ertränken. Könnt ihr euch vorstellen? Von jedem Tag nur die Kraft aufzubringen, ihn davor zu bewahren, diesen Selbstmord zu begehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie viel hat das den Vater und die Familie abverlangt? Ich kann mir vorstellen, egal wie alt er ist, der ist am Ende seiner Kräfte. Er kann nicht mehr. Und jeder, der in irgendeiner Weise eine Sorge um seine Kinder weiß und sie beschützt täglich und nur vielleicht die Finger in die Steckdose zu stecken. Oh, schon wieder. Das ist im Vergleich dazu nichts. Nichts. Guckt mal, Jesus schaut mehr und er sieht mehr und er weiß mehr. Er weiß, er heilt ganzheitlich. Er hilft ganzheitlich. Das ist nicht nur Wissensbegierde, ja, ich muss dir eine Diagnose stellen, wie lange ist das so? Alles klar, da müssen wir ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Das ist keine Diagnosestellung. Der Vater soll jetzt das sagen und der Vater sagt, und jetzt schaut mal, um was geht. Was will Jesus von dem Vater? Schaut mal. Oder, Entschuldigung, ich war gedanklich schon viel zu schnell. Was will der, nicht der Vater erstmal, was will der Dämon? Er will das Kind umbringen. Was will der Teufel? Was ist das Ziel aller Besessenheit? In dem Fall extrem. Tod. Das will er will ihn umbringen. Er versucht in jegliche Art und Weise, er will den Menschen töten. Das ist das Ziel. Besessenheit mit dem, und es ist klar, in dem Fall in einer extremsten Art und Weise, er will ihn umbringen. Und jetzt kommt der Vater. Und jetzt verstehen wir, warum Jesus sich mit dem Vater unterhält. Warum er nicht den gleichen Sohn hat, warum er zum Vater spricht. Schaut mal, Vers 22, in der Mitte sagt er, also, sagt, und wenn bald geworfen, umzubringen, aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Warum uns? Weil die Hilfe nicht nur der Sohn braucht, weil der Hilfe genauso auch der Vater braucht. Bitte hilf uns, wir können nicht mehr. Merkt ihr das? Aber was sagt er? Wenn du kannst. Ist gut? Nicht gut. Aber wenn du etwas kannst, vielleicht kriegst du es hin. Vielleicht kannst du etwas tun. Ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du auch nichts tun. Vielleicht reicht deine Macht nicht, um auch ihm zu helfen. Ich weiß, du hast vieles getan. Kannst du auch etwas dagegen tun, Jesus? Reicht deine Kraft und reicht dein Werk, reicht deine Macht, auch für so eine Besessenheit, kannst du etwas tun, wie man zum Arzt geht und sagt, können Sie mir etwas helfen vielleicht? Haben Sie vielleicht die Möglichkeit oder haben Sie keine? Haben Sie vielleicht ein Medikament oder nicht? Sind Sie in der Lage oder sind Sie nicht in der Lage? Ich weiß es nicht, ich hoffe, aber ich weiß es nicht. Guck mal, wie Jesus reagiert und darum geht's. Warum? Er bringt ihn zu Jesus und Jesus sagt, warum hast du ihn zu mir gebracht? Um mich zu fragen, ob ich etwas tun kann? Ihr ungläubiges Geschlecht, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Es ist dieser Satz, den wir natürlich haben, ich glaube, hilf meinem Glauben, der kennen wir gut, gell? Und wir denken, der Vater ist der Held, dass er das sagt. Aber bevor er das äußert, bringt Jesus ihn dazu, das zu erkennen, nämlich seine Ungläubigkeit. Dieser Ausspruch ist ein Zeugnis, ich glaube eigentlich nicht, du hast recht, ich glaube nicht. Aber dann kommt's. Aber bitte kannst du mir helfen, was? Zu glauben. Schaut mal, was er sagt. Jesus antwortet, wenn du kannst. Er sagt, wenn du etwas tun kannst, dann kannst du es bitte tun. Und Jesus guckt ihn an, wie es so sagt. In diesem, wie lange soll ich euch ertragen? Sag, wenn du kannst. Die Frage ist nicht, kann ich oder nicht? Die Frage ist, will ich oder nicht? Was ist, an anderen zu sagen, wenn du willst, dann bitte mach. Aber hier ist nicht, willst du heilen, sondern hier ist, kannst du überhaupt heilen? Und Jesus sagt, du kommst zu mir und du willst wissen, ob ich das tun kann? Was glaubst du, wer ich bin? Was glaubst du, was mein Werk ist? Was glaubst du, was ich... Hast du eine Ahnung, was ich alles tun kann? Nee, hat er nicht. Und dann sagt er, und dann kommt dieser Satz, das ist das Kernstück, das ist die Schlüsselstelle. Er sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Wo liegt das Problem? Im Können? Nein. Er sagt, wer glaubt? Von wem redet Jesus hier, dem Glaubenden ist alles möglich? Jesus sagt, du fragst, ob ich kann. Weißt du was? Wer glaubt, der kann alles. Wer ist hier der Glaubende, dem alles möglich ist? In erster Linie der Sohn. Wisst ihr, was für ein Vertrauen er zum Vater hatte? Was für ein Glauben er in den Vater hatte? Ein Wissen über das Werk, über die Allmacht und zu wem betet er und flehte, alles zu empfangen und alles zu tun. Warum kann Jesus alles tun? Weil er glaubt. Und zwar wen? An den, den er gesandt hat, der ihn gesandt hat. Und Jesus sagt, grundsätzlich, mein Freund, die Frage ist nicht, ob ich etwas tun kann. Die Frage ist eine Glaubensfrage. Ob du überhaupt glaubst, ob man glaubt, dass ich es tun kann. Und wisst ihr, was die Reaktion ist? Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Sogleich merkte, oh Mann, ganze Sache falsch angegangen. In dem Moment begreift er, oh, wenn es auf den Glauben ankommt, dann sagt er, ja, aber wie kann ich dann glauben? Versteht ihr? Okay, Jesus, ich glaube, ist schon gut, ich glaube, Entschuldigung. Das ist nicht, was hier passiert. Im Prinzip sagt er folgendes, Jesus, ich will ja glauben, aber ich kann nicht. Kennt ihr das? Wenn man rein theoretisch weiß, man muss doch Jesus einfach vertrauen. Man muss ihm glauben, aber die Situation es einem alles andere als einfach macht, es zu glauben. Rein theoretisch weiß man, Jesus ist der Herr. Rein theoretisch weiß man, er hat die Macht. Aber ob er in meiner Situation etwas tun kann, ob er gerade sich zu mir wendet, ob er mir helfen kann, mir Willi. Klar, damals hat er viel getan, aber kann er auch etwas heute tun? Und das Geheimnis, um was es hier geht, Jesus sagt, es kommt auf den Glauben an. Und wisst ihr, wie der Glaube beginnt? Wie kommt man dahin, diesen Glauben zu haben, der Berge versetzt? Indem man sagt, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Indem man zu wem geht? Zu dem, der Glauben wecken und Glauben schenken kann. Indem man zu Jesus geht und sagt, ich würde so gerne glauben. Kannst du mir bitte helfen zu glauben? Bring's mir bei. Zeig's mir. Schenk's mir. Bitte, Jesus, hilf mir. Ich sehe meine Situation, hilf uns. Ich sehe meinen Sohn, ich würde so gern glauben. Ich weiß, ich habe Unglauben. Bitte, hilf mir. So beginnt's. Nicht großen Glauben aufbauen wie ein Berg. Wie viel Glauben reicht's? Wie ein Senfkorn. Aber welchen Glaube ist es wie ein Senfkorn? Der alles von Jesus erwartet. Von dem, der alles kann, der Berge versetzen kann. Die Lektion ist, wie lernen wir Glauben? Wie kommen wir dazu, dass wir Jesus' Werk erleben und verstehen? Wir müssen zu Jesus kommen und sagen, ich würde so gern das glauben. So beginnt's. Wir haben noch ein, zwei Verschen vor uns, lasst uns ein bisschen schneller gehen. Vers 25. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge mit zusammenlief, bedrohte ihn er den unreinen Geist und spricht zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Interessant, oder? Als Jesus die Volksmenge sah, dachte er, jetzt ist die Gelegenheit, allen zu beweisen, wer ich bin und was ich tun kann. Nein, er merkt, jetzt werden mehr Leute und er will nicht, dass es mehr Leute werden. Er will nicht, dass Aufmerksamkeit erregen, denn warum? Seinen öffentlichen Dienst hat er vollbracht, getan und sie haben nicht geglaubt. Diese Lektion gilt wem? Den Jüngern. Den Jüngern. Und er sagt, bevor jetzt zu viele Leute da sind, muss ich schnell handeln. Das Austreiben war nicht das Problem. Die Lektion an den Vater war das Problem. Die Lektion an die Jünger war das Problem. Und dann sagt er, ich liebe das, er bedrohte. Das heißt, er musste ihn nur drohen. Er musste ihn nicht anfassen, er musste nicht ein Schwert rausholen und ein Kruzifix und Öl und Zwiebeln und Knoblauch. Keine irgendwelche Praxis. Er musste nur etwas sagen. Ein Wort sprechen. Ich gebiete dir, fahre aus und komm nie wieder rein. Und wisst ihr, was die Dämonen tun müssen? Die sagen, nee, haben keine Lust. Machen wir nicht. Sie müssen gehen. Was kann Jesus tun? Wenn du etwas tun kannst. Ich zeige dir mal, was ich tun kann. Er spricht und die Dämonen gehen. Zwar nicht freiwillig. Sie wehren sich extrem. In dem Moment, wo Jesus sagt, schmeißt er sich auf den Boden. Aber interessant, Jesus sagt, geh und kommt nicht mehr. An einer Stelle hat Jesus gelehrt, denn wenn ein Dämon geht und dann nichts Reines reinkommt, kommt er und bringt 7 noch mit und dann geht es noch schlimmer. In dem Moment, in dem Fall sagt Jesus, du darfst nicht wieder zurück. Ist das herrlich? Nie wieder. Er gehört dir nicht. Gehört mir. Er bleibt rein. Oh, kostbar. Er bleibt rein. Und der Dämon wehrt sich natürlich nicht freiwillig, er zehrt ihn und dieser Junge fällt zu Boden, nachdem er geht, wie tot. Wisst ihr, warum wie tot? Ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre er diesen Kampf. Wenn ihr mal ein bisschen gekämpft habt, mal gerungen seid und dann irgendeine Aufgabe ist mal erschöpft. Gell? Jahrelang hat er mit diesem Dämon gekämpft und jetzt ist er weg. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ihm ging? Der Mann ist Asch. Der fällt in sich zusammen. So zusammen, dass die Leute denken, jetzt ist er tot. Und dann kommt etwas Herrliches. Jesus aber nahm ihn bei der Hand und richtet ihn und er stand auf. Er nimmt ihn und dieser von Dämonen besessene, dieser zu Tode gepeinigte Mensch wird aufgerichtet und steht auf. Nicht eine Kur gemacht, nicht Therapie. Nein, der ihr Leben lang wie viel Gehirnerschütterungen erlebt hat, wie oft ins Feuer geworfen worden ist, könnt ihr euch vorstellen, wie oft er im Wasser war, wie viele Schäden er davon getragen hat. Rein medizinisch wäre unmöglich, dass er irgendetwas, der würde wahrscheinlich in einem Rollstuhl in irgendeiner Anstalt landen. Aber bei Jesus steht er wieder auf. Was vermag unser Herr? Wenn du etwas tun kannst. Die Jünger sind erstaunt. Vers 28. Und als er in ein Haus gegangen war, jetzt gehen sie privat, die Öffentlichkeit ist nicht mehr da, fing er seine Jünger an, fragten ihn seine Jünger allein. Und ich glaube, der Grund, warum allein, ihnen war es unangenehm. Die wollten nicht vor der Öffentlichkeit fragen, Jesus, warum können wir es nicht? Jetzt, wo sie allein sind, wollen sie es wissen, Jesus, warum ist es nicht möglich? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet. Interessant. Er sagt, diese Art, was meint er damit? Auch da gibt es so wilde Spekulationen, was diese Art bedeuten soll. Was Jesus hier sagt, wisst ihr, ihr habt gerade eine Besessenheit erlebt, eine besondere Art. Einer sehr speziellen Art. Wir sprachen gestern am Seminar etwas darüber, über die Himmelswelt und über die Engelswelt und dass wir in der Himmelswelt Herrschaften, Gewalten haben und dass nicht alle Engel gleich sind an Macht und Stärke. Und es gibt Engel, die größere Macht und Stärke haben und es gibt Engel, die niedrige Macht und Stärke haben. Und die größte Macht und Stärke von den gefallenen Engeln hat der Satan. Und dann gibt es unter und drunter und drunter. Und Jesus sagt, diese Besessenheit war nicht von irgend so einem Handlanger-Engel. Das ist eine ganz andere Art. Warum sagt Jesus das? Eigentlich in einer Minute, die dritte Punkt. Ich will kurz zusammenfassen. Jetzt kommen wir zu der geistlichen Lektion. Könnt ihr noch? Noch ganz kurz die geistliche Lektion. Was lehrt unser Text? Ich versuche es in kurz zusammenzufassen. Erstens. Jesus bringt jetzt den Jüngern bei, worauf es ankommt, wenn er nicht mehr da sein wird. Er lehrt sie, wie sollen sie in dieser Welt, im Tal sein, wenn er auf dem Berg der Verklärung ist. Sie müssen jetzt lernen, worauf es ankommt, wenn er nicht mehr sichtbar bei ihnen ist. Vorher war er sichtbar. Es kommt eine Zeit und es dauert nicht mehr lange. Ein Jahr und eine Woche. Und dann wird er zum Vater auffahren und in die Herrlichkeit eingehen und in der Verklärtheit beim Vater sein. Und die Jünger wird er hier lassen. Und sie werden hier bleiben müssen, um einen Dienst zu tun, ein Zeugnis von Jesus zu geben. Sie werden konfrontiert werden mit der Volksmenge, sie werden konfrontiert werden mit den Schriftgelehrten und sie werden konfrontiert werden mit der Macht des Bösen. Und die Frage ist, wie können sie dem begegnen? Sie können nicht warten, bis Jesus vom Berg runterkommt und Jesus lehrt sie. Die Lektion ist, was braucht es, was ist wichtig, wenn ich nicht da bin? Und wisst ihr, was wichtig ist? Glaube. Kein ungläubiges Geschlecht sein. Glaube. Das zentrale Thema dieses Abschnitts ist, wenn Jesus nicht da ist und wir nicht mehr im Schauen leben, sondern im Glauben leben, müssen wir Vertrauen haben, wer Jesus ist und über was er Macht hat. Was für eine Gewalt er hat, ob er etwas tun kann oder nicht. Nicht, ob wir etwas tun können. Was trauen wir unserem Jesus zu? Was ist der Inhalt unseres Glaubens, wenn wir Jesus nicht sehen? Ist er gestorben? Ist er nun nicht da? Kommt irgendwann mal in 1000 Jahren oder 2 oder 3 und dann kommt die Herrschaft von ihm? Oder glauben wir, und jetzt kommt's, dass er da ist und dass ihm gegeben ist, alle Macht im Himmel und auf Erden, dass er alles kann? Und vor allem, welche Macht? Das Erste, was Jesus ihnen beibringt, ist die Lehre über Glauben. Und was Jesus hier sagt, ist, die Glauben ist ein Nichtsehen. Das ist Hebräer 11. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ein Wandeln aus Glauben und nicht aus Schauen. Wie kommt man dazu? Wie kann man glauben und vertrauen und überzeugt sein, wenn man Dinge nicht sieht? Indem man weiß, wer Jesus ist und was er getan hat. Über was hat er denn Macht? Und Jesus demonstriert ihnen das. Er zeigt ihnen anhand einer Besessenheit, die höchste Stufe hat, können wir so sagen. An einer Art der Besessenheit, wo der Teufel persönlich seinen Finger im Spiel hatte. Und er zeigt ihnen, dass er gekommen ist, um das Werk des Teufels zu vernichten. Das müssen sie wissen. Was ist das Werk Christi? Wozu ist er in diese Welt gekommen? Was müssen sie denn glauben, auch wenn sie es nicht sehen? Schlag mit mir Hebräer auf, ganz kurz Hebräer 2. Hebräer 2, ab Vers, wir könnten einen ganzen Abschnitt dazu lesen, es müsste uns genügen, ab Vers 14 zu lesen. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt und durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch die Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich nicht sowohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nennt er sich an. Das ist die Botschaft. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten, der die Menschen gefangen hat in der Finsternis und in den Ketten des Todes, um sie zu töten. Er wollte ihn töten. Und Jesus ist gekommen, um diese Herrschaft und diese Macht zu zerstören. Was ist der Glaube, dass wir Dämonen austreiben können? Ist es das, was wir glauben? Ist es das, was wir beten? Nein, wir glauben und beten an den und zu dem, der den Teufel besiegt hat. Und zu dem müssen wir kommen, zu dem müssen wir Menschen hinbringen. Er allein hat diese Herrschaft, er hat die Schlüssel des Todes und des Hades, er hat den Teufel besiegt, nicht wir. Das ist, was Jesus ihnen beibringt. Er sagt, es kommt auf den Glauben an. Wenn ich nicht da bin, kommt es auf den Glauben an. Und welchen Glauben? Mein Werk ist es, den Teufel zu zerstören. Und das illustriert er und macht deutlich anhand dieses Ereignisses, das so grundlegend da ist. Darum beginnt er seinen Lehrdienst im Markus-Evangelium mit dem gleichen Ereignis. Die Dämonen werden ausgetrieben. Das ist das Problem, liebe Geschwister. Das ist unser Problem. Die Welt ist unterworfen unter den Fürsten, die Beherrscher dieser Finsternis. Und daraus wird er rausgerettet, aus dieser Finsternis zum Licht. Und Jesus sagt, ich bin da. Jesus, ist etwas möglich? Kannst du Menschen retten vom Teufel? Wenn du es kannst, bitte tu es. Ist das unser Glaube? Wir glauben, dass er es hat. Er hat es getan. Ich spare euch nicht, weil ich sie euch nicht geben möchte. All die herrlichen Stellen, die ich aufgeschrieben habe, in denen es so deutlich wird, dass er den Triumphzug gehalten hat. Er hat die Finsternis und die Mächte entwaffnet und hat einen Triumph schon gehalten, hat sie bloßgestellt. Die Volksmenge, die Schriftgelehrten wollten die Jünger bloßstellen und sagen, wo ist eure Kraft, wo ist eure Macht? Da kommt Jesus und stellt nicht nur die Jünger, er stellt nur die Schriftgelehrten, die Volksmenge, er stellt den Teufel bloß, indem er demonstriert, indem er das Werk tut des Sieges, dass dann dass wir den Höhepunkt in dieser einen Woche im Markus-Evangelium in eine Tiefe entfaltet bekommen, wie er den Teufel besiegt und was wir eigentlich zu glauben haben. Das ist es also. Hier in dieser Lektion lernen wir, wie wandeln wir in dieser Welt im Tal, wenn Jesus oben ist. Das ist die Lektion. Wie wandeln wir und wie leben wir, wenn wir in einer Volksmenge und unter den Schriftgelehrten dieser Welt leben, die uns permanent in Frage stellen, uns angreifen und in Zweifeln bringen und sagen, oh, ihr könnt nichts und tut nichts und wo ist euer Jesus, wo ist die Kraft, wo ist das alles? Wie leben wir? Wie reagieren wir das da? Und Jesus lehrt, was das bedeutet. Und er sagt, im Glauben zu mir kommen. Ich komme zum Schluss in dieser Weise. Guckt mal mit mir Vers 28 mit mir noch mal kurz an. Schaut mal. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten seine Jünger, allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann nur nichts anderes fahren als nur durchs Gebet. Und ich habe mich gefragt, wieso? Sie fragen in Jesus, wo lag das Problem? Was würden wir sagen bis dahin? Wo lag das Problem? Eigentlich doch am Unglauben, oder? Denn das hat er doch gesagt, ihr ungläubiges Geschlecht, wer glaubt, dem ist alles möglich. Und auf einmal hier sagt aber den nicht Unglaube, sondern Gebet. Da fragen wir, wie kommt er jetzt auf einmal aufs Gebet? Es klingt nicht so, dass er sie schilt oder so. Er sagt, Freunde, ihr müsst, also diese Art ist halt echt schwer und deswegen muss man halt viel beten. In Luther-Übersetzung kommt noch dazu an anderen Handschriften und Fasten. Das heißt ernstliches Gebet, konsequentes Gebet. Hingabungsvolles Gebet. Geht mit mir Matthäus 17, ganz kurz, und das erklärt, denke ich, sehr gut. Jesus hat mehr gesagt als nur Gebet. Und das gibt uns der Einblick in den Parallelbericht in Matthäus Kapitel 17. Schaut mal, was Jesus ihnen dann am Ende sagt. Vers 19, Kapitel 17, Vers 19. Da traten Jünger für Jesus allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Ah, Jesus hat nicht nur Gebet gesagt, sondern auch Kleinglauben erwähnt. Interessanterweise, Matthäus betont den Kleinglauben, Markus betont das Gebet. Und ich sage euch gleich, warum. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senf kommt, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, heb dich weg von hier dorthin und er wird hinweg bewegen und nichts wird euch unmöglich sein. Er sagt, das Problem, ihr Jünger, ist, dass ihr nicht geglaubt habt. Ich war kurz nicht da und ihr zweifelt über meine Macht, ihr zweifelt über meine Stärke, ihr zweifelt über meine Gegenwart. Ich bin kurz nicht sichtbar und bei euch bricht alles zusammen. So, es reicht aber, ein Glaube, sagt er, wie ein Senfkorn. Das heißt, du musst nicht viel glauben, du musst nur das Richtige glauben. Und wenn du das Richtige ist, nur so groß wie ein Senfkorn, dann reicht es schon, dass Dinge passieren, die für anderen unmöglich erscheinen. Und jetzt ist aber, warum, sagt Markus im Markus-Evangelium, am Gebet liegt. Wisst ihr, wie der Glaube wirksam wird, liebe Geschwister? Wie wird unser Glauben wirksam? Das Gebet ist der Weg, ist der Kanal, durch den der Glaube wirksam wird. Ich darf euch so sagen, wenn wir nicht glauben, werden wir nicht beten. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus tun kann, werden wir nicht zu ihm sagen, bitte tu es. Wenn wir nicht ihm vertrauen, werden wir nicht zu ihm kommen. Der Glaube ist der Weg, das ist der Kanal, das ist das Rohr, wie auch immer wir es übertragen, in dem der Glaube dahin transportiert wird, zu dem Thron Gottes. Das ist Gebet. Unser Glaube muss vor dem Thron Gottes kommen. Und wie kommt es vor den Thron Gottes? Durchs Gebet. Jesus sagt nicht, ihr müsst viel beten, dann werden Dämonen gehen, auch die schlimmsten. Ohne ihr beten zu wenig. Das ist nicht, was er sagt. Er sagt, wenn ihr im Gebet Glauben zu mir kommt und nicht zweifeln zu mir kommt, nicht ungläubig zu mir kommt, Jesus, kann sein, dass du es tun kannst, ich weiß nicht, bitte, könntest du es vielleicht? Hey, kriegst du es hin? Das ist nicht die Art. Was lehrt uns dieser Abschnitt? Wie sollen wir beten? Hilf mir zu glauben. Das ist erstmal. Am Ende kommt es von dem Abschnitt. Was willst du, dass ich tue? Gesund werden? Ja, kein Problem. Da geht es nicht mehr, ob ich es will, sondern was willst du? Da passiert bis dahin etwas. Am Anfang steht, dahin zu kommen, so zu beten, zu sagen, Herr, oh, ich will glauben, dass du es bist. Ich will dein Zeugnis der Schrift sagt. Aber ich merke, da ist so viel Unglauben in meinem Leben. Dann geht man auf die Knie und fleht den Herrn, so gleich wie der Vater. Bitte hilf meinem Unglauben. Und wir merken, wie wichtig das Gebet ist. Wie wichtig. Amen.